1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
FM. Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir zu Gast.
Hallo Toni, hier ist Alex.
Alex Janssen. Hallo Alex. So, wir sind heute hier für ein anderes Thema, ein neues Thema. Viele Leute kennen es und viele sind beim Versuch, es umzusetzen, vielleicht stecken geblieben. Und da dachte ich, wir gehen da einfach mal rein. Es gibt eine sehr populäre Serie, die in der Zwischenzeit ganz viele Bereiche umfasst, aber sie hat angefangen mit dieser Aussage, die 4 Wochen Arbeitswoche.
Die 4 Stunden.
Die 4 Stunden Arbeitswoche, sodass man in 4 Stunden, nur 4 Stunden Arbeit, quasi seinen Lebensunterhalt verdient und den Rest seiner Lebenszeit, wenn man das dann einmal aufgebaut hat, was anderes macht. Ja, so, das ist vielleicht in Kurzform so die Idee, ein Business zu generieren, was in der Lage ist, mit nur 4 Stunden Achtsamkeit, Aufmerksamkeit drauf, trotzdem zu funktionieren. Darüber haben wir uns unterhalten. Ich glaube, viele, die uns hören, kennen dieses Buch auch. Tim Ferriss, 4-Hour Workweek oder 4 Stunden Arbeitswoche. Und Alex, was ist denn dein Input dazu?
Ja, also ich habe das natürlich auch gelesen, weil ich mir dachte, boah, super, nur 4 Stunden die Woche arbeiten. Also das Prinzip ist natürlich sehr spannend, das dahinter steckt. Schaffe es dir, Tim nennt es Muse, eine Muse zu generieren, die kontinuierlich Einkommen erzeugt. Und dann kannst du dich zurücklehnen und die restliche Zeit was anderes machen. Man muss entsprechend organisiert sein. Das geht nicht für alle Produkte, nicht für alle Märkte. Ich fand das sehr spannend als Denkanstoß, weil es ja dann doch sehr viele Facetten, mit denen man sich auch als normaler Gründer öfter beschäftigt, mal aus einer anderen Sicht beleuchtet.
Ja. Genau wie du, ich habe es auch gelesen. Und ich stelle natürlich fest, ja, klar, wenn du ein internetbasiertes Business aufbaust, wenn du ein Produkt hast, was du verkaufst, was du vielleicht auch durch jemand anders ausliefern lässt oder, ist das natürlich eine Seite. Wenn du ein sehr service- oder sehr personalintensives, vielleicht sogar persönliches Geschäft hast, wird es dann schon ein bisschen komplexer. Aber die Grundidee ist natürlich richtig zu sagen, wie kann ich meine Zeit, die ich in meinem Unternehmen investiere, minimieren? Oder ich sage immer, wie kann ich nur in den Aspekten mich einbringen, wo ich wirklich eine Mehrleistung oder auch wirklich einen Mehrwert liefere? Und vielleicht fangen wir auch, weil viele, die das hören, vielleicht sagen, ja, haben das gelesen, das ist so das typisch Amerikanische und ich will darauf auch eingehen, weil ich finde das auch spannend und auch wichtig. Mir geht es nicht anders als dir. Wie sehr viele Amerikaner ist das oft so, guck mal, wie toll ich bin, was ich geschafft habe. Also es ist so dieser Bericht von...
was ja auch schön ist.
Also was ja cool ist, ja. Und selbst wenn man die Hälfte abzieht als ein bisschen Übertreibung, ist das spannend. Trotzdem ist es so, dass man manchmal vielleicht daneben steht und sagt, na super, was mache ich denn jetzt? Ja? Also was kann ich jetzt machen? Weil das ist dann nicht erklärt. Also es ist ja nicht unbedingt immer eine Anleitung, wie macht man es oder auf welche Probleme, sondern es ist wie so ein bisschen biografische Erzählung.
Richtig.
So geht's. So ist es mir ergangen und eigentlich müsste er ja nur nachmachen und wenn er es nicht hinkriegt, sei er wahrscheinlich selber zu doof. Und ich finde ja oft, dass es eher darum geht zu sagen, wie ist das Kochrezept? Also wie ist das wirklich Rezept, es zu machen und nicht toll, dass es jemand anders gemacht hat. Toll, wenn ich es machen könnte und wie muss ich es machen, damit ich es kann. Ne?
Genau. Ja, also Tim beschreibt ja in seinem Buch einige im Prinzip voneinander getrennte Ansätze, die man auch schon kennt, die er quasi kombiniert hat und die, wie ich finde, sich einmal zu betrachten lohnt. Einmal ist da zum Beispiel die Geschichte mit der Assistenz, die er virtualisiert hat. Ja. Das ist ja auch erst seit ein paar Jahren in Deutschland überhaupt möglich, weil es deutschsprachige Assistenzservices gibt. Dann gibt es natürlich die Geschichte, dass er sich überlegt, ich muss mich ordentlich unabhängig machen, sodass ich die 4 Stunden auch auf den Bahamas leisten kann, wenn ich will. Also da diese Themen und noch viel andere, auch die Frage, wie komme ich zu einer Idee? Das, was er da vorschlägt, war auch damals schon nicht so neu, aber inzwischen ist es quasi die erste Stunde Einleitung in jedem Gründerseminar. Wie komme ich auf neue Ideen? Auf den simplesten Weg. Und insofern ist das schon schon gut, was da drin steht, und es ist schon super. Wobei man natürlich, wie du schon sagst, es ist so ein bisschen auch eine Selbstdarstellung, es ist eine Biografie, und es ist nur der eine Weg, der für eine Person funktioniert hat. Und das garantiert mir natürlich nicht, dass ich derselbe Typ bin, der auf die gleiche Art und Weise irgendwie vorwärts kommt.
Genau, und vielleicht interessiert mich das ja auch nicht, das Thema, was er da gerade jetzt adressiert, wo er sagt, damit mache ich mein Business. Vielleicht habe ich ja einen völlig anderen Ansatz oder andere Interessen. Und trotzdem ist ja die Idee richtig zu sagen, wie optimiere ich gerade bei allen Selbstständigen und bei Unternehmern, genau wie bei Gründern, ist ja oft so, dass die eher 80 Stunden arbeiten und nicht 4 die Woche. Und die Frage sich stellt, wie kommt man eigentlich auf ein vernünftiges Maß, oder wo kann ich jetzt mit mehr Grips, darum geht es ja, ein bisschen mehr Intelligenz einsetzen, ein bisschen mehr Systeme nutzen, ein bisschen mehr nachdenken, bevor ich vielleicht irgendwas implementiere. Wie kann ich also einen Prozess bauen, der personenunabhängiger von mir wird und mich ortsunabhängiger macht von meinem jetzigen Standort?
Genau, also sollen wir jetzt einfach mal anfangen, ein bisschen dieses Standortunabhängigkeitsthema?
Absolut. Wir können ja mal mit dem Standort anfangen und sagen, was sind deine Erfahrungen? Jetzt ist das ja nicht umsonst, dass wir beide hier sitzen, das hat ja einen Grund, warum ich dich eingeladen habe in die Sendung. Was ist das, was du sofort sozusagen sagen würdest, das macht irgendwie Sinn?
Also ich habe selber schon sehr viel Erfahrung gesammelt mit mal woanders arbeiten oder in Orten, Situationen zu arbeiten, wo jetzt andere nicht auf die Idee kämen. Also das hat ganz, ganz früh angefangen. Als ich Zivi war, habe ich auch schon für ein Unternehmen gearbeitet nebenbei. Und wenn du als Zivi Rettungsdienst fährst, gibt es mal 2 Stunden, wo nichts los ist.
Ja.
Und die irgendwie sinnvoll zu nutzen, habe ich da eben gelernt. Das heißt, mit minimalem Gerät, was man mit sich herumschleppen musste, schon überlegt, okay, wie kann ich meine Arbeit überhaupt machen? Und seit einigen Jahren versuche ich immer wieder mehrmals im Jahr, sei es nur für 4 Tage oder auch mal für eine längere Zeit, mal woanders hinzufahren, wo etwas Schönes. Jetzt im Juli war ich eine Woche in Montpellier. Mhm. Dann letzten Winter war ich in Asien unterwegs, Gardasee war schon dabei. Also das sind immer so Orte, wo man einfach mal hinfahren kann, wo man auch, wenn man nicht ganz in der Hochsaison kommt, günstig was findet. Und dann sitze ich da und arbeite für 2-3 Stunden, bin in diesen 2-3 Stunden genauso produktiv wie an einem normalen Arbeitstag und kann anschließend schwimmen gehen.
Und jetzt wollen wir klarstellen, das geht also nicht darum zu sagen, arbeite im Urlaub, also das ist damit nicht gemeint, sondern zu sagen, ich gehe ganz bewusst in einen anderen Ort. Sagen wir, das könnte ja auch ein anderer Bezirk sein, aber ich sage mal, eine andere Stadt, anderes Land, vielleicht ein anderer Kontinent, arbeite dort ein paar Stunden und kombiniere Arbeit mit...
Genau. Also im Prinzip reicht ja schon, wenn man das mal austesten möchte, sich einfach in ein Café zu setzen. Das ist ja auch schon ein anderer Ort. Ja. Es geht ja wirklich nur darum, die Umgebung mal zu verändern, auszutesten. Und ich höre natürlich häufig, wie du gerade schon gesagt hast, im Urlaub würde ich aber nicht arbeiten wollen. Ich sage dann immer, naja, wenn ich schon arbeiten muss, dann suche ich mir wenigstens aus, wo ich arbeite.
Ja.
Also genau andersrum gedacht.
Und das ist ja auch, und ich finde, das ist ja auch nicht dumm zu sagen, ich kann das ja auch kombinieren. Und es geht ja auch darum, ich glaube, dass das jeder nachvollziehen kann, ist auch ein Rat, den ich sehr vielen Leuten gebe, mit denen ich zu tun habe, zu sagen, nimm dir einen halben Tag, wenigstens in einer Woche, zieh dich mal aus deinem Standardroutine raus. Ja, geh einfach einen halben Tag raus. Jetzt nicht nur, okay, ich mach frei oder so, sondern denk nach. Ja. Ja, geh irgendwo hin oder nimm dir eine Arbeit, die du nicht schaffst. Ja. Schalt dein Handy aus und setz dich in einen Café oder setz dich in eine Bibliothek oder geh ganz woanders hin. Geh an einen Ort, der dich vielleicht inspiriert oder den du schön findest oder wo du einfach mal sitzen kannst und nachdenken kannst, weil du sonst im normalen Alltag von vielen Leuten möglicherweise gestört wirst und dein Büro permanent das Telefon klingelt und.
Ja, ja.
Oder du an deinem Arbeitsplatz eben an all die Dinge denkst, die da noch gemacht werden müssen, statt zu sagen, ich kümmere mich mehr mal um etwas anderes. Ja?
Also, ich sage da immer ganz gerne, Excel funktioniert auch auf dem Bootssteg.
Genau. Und das ganz Spannende ist, jetzt gibt es aber noch eine Sache, darüber haben wir in der Sendung schon mal gesprochen und ich habe da schon relativ lange Erfahrung. Ich habe mal vor ziemlich genau 20 Jahren eines der ersten Homeoffice-Projekte für ein amerikanisches IT-Unternehmen initiiert und dann auch ausgewertet. Also wir haben da jetzt nicht nur gesagt, gut, da kann dann meinetwegen der Manager mal zu Hause bleiben, sondern wir haben gesagt, wir sind in der Lage, eine gesamte Geschäftsstelle zu virtualisieren.
Mhm.
Nicht mit der Idee, das Büro da abzuschaffen, sondern mit der Idee zu sagen, wir können das so flexibel wie möglich handhaben. Jetzt muss man wissen, das war 1993, also das ist schon ein paar Jahre her.
Das war technisch noch richtig aufwendig.
Das war noch richtig aufwendig und die Arbeitsplatzbedingungen für die Ingenieure hieß für die Firma wirklich eine zweite, damals 100.000 Mark Workstation, den da hinzustellen. Ja? Und trotzdem haben die gesagt, wir wollen das machen, um einfach Erfahrung zu sammeln mit dieser Idee. Sind wir in der Lage, den, was wir heute ja als normal ansehen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt, was müssen wir für Instrumente haben, wie muss das funktionieren und so weiter. Und ich fand das ganz spannend und deswegen auch vielleicht für jeden, der es hört, ganz wichtig. Was ich daraus gelernt habe, war ja nicht nur Technologie musst du haben, also du brauchst ja irgendein Arbeitswerkzeug und wenn du am Computer arbeitest, ist das wahrscheinlich ein Computer und damals war das nicht wie heute, dass das Ding nur ein Kilo wiegt und alles kann, sondern vielleicht eine etwas teurere Ausstattung brauchtest, aber es waren ein paar Sachen, die sehr spannend waren. Die wichtigste Lernerfahrung für mich war, jeder muss für sich lernen, ob er dazu in der Lage ist.
Ja.
Also es gibt Menschen, die können das gar nicht. Es gibt Menschen, die kannst du quasi mit dem Fallschirm irgendwo abwerfen. Ich sage immer, haben die einen Stromanschluss für ihren Laptop und vielleicht einen Internetzugang, wenn sie ihn brauchen, dann sind die in der Lage, mehr oder weniger oder meistens sogar mehr produktiv zu sein, als vielleicht an ihrem Heimatstandort. Und es gibt andere, für die sind diese Ablenkung des Zuhause-Seins oder die Ablenkung an dem Ort, wo sie sich dann befinden, mit der sie so schlecht umgehen können, wenn sie kein Büro haben. Also es ist sehr interessant, dass die Menschen da sehr unterschiedlich sind.
Ja, ich bin ein Vertreter beider Lager. Also zu Hause kann ich nichts Wichtiges tun, sagen wir es mal so. Also ich kriege natürlich, weiß ich nicht, meine Umsatzsteuervoranmeldung kriege ich schon gebacken und mal was erledigen und so weiter geht auch hervorragend. Aber wirklich zu sagen, dieser Arbeitstag findet heute zu Hause statt und das dann auch wirklich einen gewissen Zeitraum. Man redet immer von 8 Stunden. Ich weigere mich normalerweise, das zu sagen, weil in Zeit wird Arbeit ja nicht gemessen, sondern in Resultaten. Aber das dann wirklich eine Zeit lang zu machen, das klappt bei mir überhaupt nicht. Wohingegen ein Café, wenn ich im Café sitze, wenn es mir zu laut ist, stecke ich mir Musik in die Ohren. Dann kann ich mich konzentrieren, weil da diese Umgebung, die mich zum Abspülen, Waschen, ich könnte auch mal die Couch verschieben, oh, da hängt ein Bild schief, verdammt, du hast heute Morgen vergessen, das Bett zu machen. Solche Sachen gibt es im Café nicht, natürlich. Und das deswegen für mich, ich kann an den unmöglichsten Orten arbeiten. Wie gesagt, Rettungswache im Rettungswagen habe ich alles schon gemacht. Aber ich kann nicht zu Hause arbeiten, es geht nicht.
Ja. Und bei mir ist das so, für mich zu Hause zum Beispiel nicht so ein Problem, ich kann auch zu Hause arbeiten und ich kann meiner Erfahrung fast wirklich überall arbeiten. Cafés gehören auch zu meinen Lieblingsstandorten, weil im Normalfall weiß ja keiner, dass ich da bin und dadurch findet mich da auch niemand, also kann ich hier relativ ungestört arbeiten. Und
ja, das hängt ein bisschen davon ab, in welchem Café du sitzt. Wenn du zum Beispiel hier ins berühmte Berliner St. Oberholz gehst,
ja.
Das ist ja so die Heimat der digitalen Bohème, man kennt sich nach einer Zeit. Das heißt, das ist dann irgendwann auch nicht mehr weit weg von dem Kaffeeküchengespräch, wo du diesen großen Unternehmen hast, nur die ganze Zeit.
Ja,
deswegen muss man da dann auch wieder weggehen. Da
muss
also,
man wieder weggehen. Also genau. Das ist wirklich so, dass ich sage, ich meine, ein fremdes Café, also eins, wo du, ich glaube, dass jeder, der sowas öfter macht, dann schon weiß, das ist der Tisch, wo auch eine Steckdose ist, je nachdem, was du für einen Laptop hast. Da kann ich also mein Akku da weiterhin aufladen oder in Betrieb halten, meinen Rechner. Da kann ich auch eine Weile sitzen und da habe ich noch Platz. Und jeder, der das öfter macht, der hat auch eine gewisse Routine. Ich kenne in Berlin bei den Cafés, wo ich mich hinsetze, dann auch die Perioden, wo die wirklich gut frequentiert sind, wo es dann manchmal ein bisschen lästig ist. Ja. Und auch die, wo es extrem ruhig ist. Ja, du kannst am Potsdamer Platz um 7 Uhr kannst du 3 Stunden toll arbeiten und dann ab 10 Uhr kannst du da quasi vor Touristen und anderen Gästen da eigentlich nicht mehr in Ruhe einen klaren Gedanken fassen.
Ja, das stimmt.
Und so ein bisschen hat jedes Café ja so seine Saisonalität ja im Tag und deswegen kann man sich sehr gut aussuchen, wo man hingeht, besonders wenn man es nicht kennt. Klar, wenn du immer an einem Ort bist und die kennen dich da, dann ist klar, dann kommen die wie in der Firma auch oder wie deine Freunde, kommen die vorbei, hallo, wie geht's? Ja, super, ich arbeite gerade. Ja, hallo, wie geht's? Ja, ich arbeite gerade.
Genau.
Das macht es immer ein bisschen schwierig.
Das, was du gerade angesprochen hast, ist auch ein Problem beim Reisen, denn wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte nach Südspanien fahren zum Arbeiten, kann ich natürlich bei Online-Reiseportalen gucken, haben die WLAN, wobei WLAN immer ein sehr dehnbarer Begriff ist, meiner Erfahrung nach. Manchmal bedeutet es direkt an der Rezeption, manchmal noch gegen Aufpreis, nicht auf dem Zimmer, nicht in dem Bereich, wo man eigentlich sitzen möchte. Dann, ich habe nichts gegen Kinder, versteht das bitte nicht falsch, aber es ist einfach schwierig, irgendwo hinzufahren zum Arbeiten, wenn direkt neben dem Bereich, wo man sitzen kann, der Kinderspielplatz ist.
Ja.
Das ist einfach ein Sachen, und das sind natürlich Informationen, die in den Reiseportalen nicht verfügbar sind. Das heißt, wenn man dann woanders hinfahren möchte, hat man genau die gleichen Probleme, wie du sie für Cafés beschrieben hast, vielleicht noch ein bisschen umfangreicher auch. Und das finde ich wiederum sehr spannend, weil sich in der Zwischenzeit tatsächlich Anbieter gefunden haben, die das dann so ein bisschen vorkonfiguriert anbieten. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, zum Beispiel für Unternehmen ganz konkret, ihr wollt mal eine Woche Workshop bei uns buchen, aber wir machen das nicht in dein oder mein Büroräumen, sondern wir machen das auf einer Hütte in der Schweiz, WLAN haben wir, oder an einem Weinkeller irgendwo in der Nähe von Potsdam. Das ist das eine, das heißt, dass man wirklich Veranstaltungsgezieltes macht, aber es gibt eben auch Anbieter, die sagen, wir veranstalten 3-4 Mal im Jahr in für schönen Orten veranstalten wir das, für Wi-Fi ist gesorgt, Übernachtung kann man sammelbuchen, das Ganze wird im Vorhinein bezahlt. Das heißt, man ist nicht Reiseveranstalter, sondern ist so ein bisschen Vororganisator und sagt, in dieser Konstellation, wenn ihr das da und da bucht, das klappt alles. Und das ist meistens so organisiert, dass natürlich dann der Veranstalter, so kenne ich es jetzt aus meinem Umfeld, selbst mitfährt und natürlich dann sich letztendlich, man wird nicht reich davon, aber den eigenen Aufenthalt so ein bisschen querfinanziert, ja, dafür, dass es organisiert wird.
Also ist ein bisschen jemand, der einen digitalen Workspace zur Verfügung stellt, an einem fremden Ort.
Genau. Ja, genau. Ich hatte dir angedroht, dass ich jemanden mitbringe heute. Ja. Das klappt leider nicht, weil Katja gerade in Barcelona arbeitet.
Genau, und ich weiß von dir, dass sie öfter solche Sachen macht, ja, dass sie also, ich nenne das jetzt mal digitalen Workspace in fremden Ländern organisiert. Ja.
Sie nennt es Sunny Office.
Ja, also das Sunny Office, das heißt, ich kann irgendwo hin, ich weiß, da ist zumindest eine gewisse Struktur da, wir können ja nicht immer, sagen wir in den USA ist das vielleicht noch ein bisschen anders, da ist ja Highspeed-Internet wie bei uns nicht ganz so schwierig, aber wir wissen selber, in Brandenburg ist dann manchmal nicht mal Handyempfang möglich und deswegen muss man wissen, da ist jemand, der organisiert das im Rahmen der Möglichkeiten, die das Land zur Verfügung stellt, aber eben auch die anderen Sachen. Das ist dann halbwegs ordentlich, vielleicht gibt es dann auch einen Koch oder irgendwas. Ja, also all die Sachen, die man braucht. Genau. Wenn man da hinfährt mit der Absicht, ich will eine Woche vielleicht meine Doktorarbeit fertig schreiben, mein Buch schreiben, ein Produkt fertig durchdenken oder programmieren oder was immer jemand entsprechend macht und das nicht im Winter in Berlin, sondern vielleicht in Vietnam oder in Thailand oder in Japan oder sonst wo, ja?
Genau,
oder,
wobei Japan schon auch kalt ist im Winter.
Ja, ich weiß, je nachdem, wo man da ist.
Nee, also das, weil du gerade Thailand ansprichst, ist auch so, ich habe selbst den vorletzten Winterjahr in Thailand verbracht und dort dann so den Strand mit WLAN und den Strand ohne Internettelefon und allem abgewechselt. Das war eine sehr schöne Kombination. Und jetzt bin ich gerade dabei, zusammen mit zwei anderen, dass wir eben das für diesen Winter wieder organisieren. Das heißt, wir sind gerade noch dabei, ein Haus auszuwählen, das so Platz für 15 bis 16 Leute bietet. Wir werden das voraussichtlich von Dezember bis März mieten, komplett das Haus, inklusive Koch, weil du gerade den Koch angesprochen hast. Und dann eben auch die Möglichkeit bieten, dass man sich da so zwei wochenweise, darunter lohnt sich es eigentlich nicht, weil der Flug dann zu teuer wird, dass man sich da dann zwei wochenweise einmieten wird, WLAN wird es geben, dass wir quasi dann auch das, was Katja jetzt in Europa bisher gemacht hat, also sie ist auch mit von der Partie, dass wir das dann
in dem Fall in Thailand.
In dem Fall in Thailand ein bisschen weiter weg auch anbieten können.
Und wenn du darüber nachdenkst, was ist deiner Meinung nach, damit das möglichst effektiv ist? Also ist ja die eine Seite zu sagen, okay, ich organisiere mir einen Flug, ja. Und das zweite ist zu sagen, ich habe da jemand, der macht das, also der nimmt mir das ab, dass ich jetzt da nicht selber rumwursteln muss und sitze dann in irgendeinem Ecke, wo die nicht schön ist oder wo es einfach doof ist. Und ich habe einen Internetzugang, da sozusagen all diese Voraussetzungen sind geschaffen. Was ist deiner Meinung nach die anderen Voraussetzungen, die derjenige, der mitfährt, was ist deine Erfahrung, was man durchdenken muss oder vorbereiten muss, wo man sich darauf vorbereitet sozusagen, damit man da möglichst eine tolle Zeit hat?
Also man muss sich vorher Gedanken machen, kann ich das, was ich tue, auch mit Zeitverschiebung tun?
Ja.
Also wenn ich jetzt in Asien bin, ich kann mich erinnern, als ich vor 1,5 Jahren in Asien war, hatte ich zwischendrin mal einen Skype-Call mit Kollegen, die fanden das nicht so lustig, dass ich barfuß mit Palmenhintergrund da saß. Aber das muss man halt dann sich überlegen, kann ich den Skype-Call so machen, dass der in Asien am Nachmittag ist, damit er hier in Deutschland am Vormittag stattfinden kann. Ja. Das ist aber eine Herausforderung, die jedes Unternehmen, das irgendwie auch mit den USA zum Beispiel konferiert, irgendwie zu lösen hat. Das ist jetzt keine neue Erfindung. Aber auch die bin ich selber derjenige, der dann auch den Versuchungen des Surfens und so weiter widerstehen kann ab und zu. Also wie wahrscheinlich ist es, dass ich das Notebook die ganze Zeit gar nicht aufklappe? Das zum Beispiel könnte mir nie passieren, weil ich nicht derjenige bin, der tagelang oder wochenlang am Strand liegen kann. Da werde ich nach 3 Tagen nervös. Dafür mache ich zu viel zu gerne etwas. Und eben auch die Frage, komme ich quasi in so eine Art Bürogemeinschaft mit wildfremden Leuten klar, die ich vorher noch nie gesehen habe. Also wenn das ist ja quasi das, was man vom Café her kennt oder vom Coworking Space her kennt, nochmal ins Extrem getan, weil es wirklich so dieses im Ferienlager mit wildfremden Leuten im gleichen Haus wohnen, bisschen auf die Spitze treibt.
Ja. Wenn man, es ist keine WG, es ist ja nicht jetzt sozusagen, wir machen eine WG, aber es ist eben doch so, dass dann der aus vielleicht Norwegen oder wo der herkommt, Dänemark und so, der sitzt dann eben da daneben und wenn ich jetzt jemand bin, der offen ist und der einfach nett ist zu Leuten und trotzdem denen seinen Raum lässt, dann wird es wahrscheinlich gut klappen und wenn ich denke, der soll jetzt sich so benehmen, wie ich mich benehme, wird es vielleicht nicht so toll
klappt. Richtig, ja. Genau. Also wir versuchen auch, das ist so, das steht als nächstes auf der Agenda, sobald wir natürlich das Haus haben, uns zu überlegen, okay, was können wir denn rundherum noch anbieten? Ich weiß von jemandem, der zum Beispiel nach Bali ausgewandert ist und dort einen Coworking Space mit Surf- und Tauchschule anbietet. Mhm. Kann man auch machen.
Ja, spannend.
Ja, könnte ich mir vorstellen. Also je länger ich drüber nachdenke, desto spannender fände ich das auch, dann selbst mal dort zu sein.
Und du selber, was ist dein Plan? Wie lange willst du da sein?
So lange wie möglich ist eigentlich bisher der Plan. Also
wenn es klappt, also von
Mitte Dezember bis Mitte März.
Bis Mitte März.
Genau. Ich bin nicht so der große Fan von Weihnachten, muss ich gestehen. War ich noch nie. Also Weihnachten, Silvester sind für mich so Partys, die ich auch an mir vorbeigehen lassen kann, wenn es irgendwie sich nicht spontan irgendwas ergibt. Ja. Und so gesehen, ja.
Ja, es ist definitiv die Jahreszeit, wo Deutschland ja nicht gerade den größten Charme entwickelt, dann vor allen Dingen im Januar und Februar und so.
Ja.
Das ist ja dann doch, das ist ja doch eher was für
Klar, für ausgebuffte Wintersportler ist das dann natürlich ein Verlust.
Ja, das ist natürlich dann sensationell, aber die werden auch nicht auf dem Skilift versuchen, mit ihrem Notebook ins Internet zu gehen wahrscheinlich. Ja.
Habe ich noch nicht gesehen.
Auf der Hütten oder so, das passiert dann doch nicht. Richtig. Also für die, die Winter auch doof finden, vielleicht eine tolle Option mal zu sagen, das auszuprobieren. Und ich denke auch, der erste Schritt besteht darin, sich mal so wirklich zu erproben oder sich auch zu trauen zu sagen, wenn das möglich ist, und denke, als Selbstständiger ist das ja auch möglich zu sagen, hey, ich stöpsel mich mal aus meinem normalen, vielleicht sogar Homeoffice, viele Leute, die im Homeoffice arbeiten, raus. Und auch da die Empfehlung mal zu sagen, einen Coworking-Space auszuprobieren.
Richtig, die meisten, die ich kenne, die haben so entweder kostenlose Schnuppertage oder Halbtage oder einen Tagestarif von ein paar Euro, dann kann man sich einfach mal reinsetzen.
Und auch mal ausprobieren, wie das so ist. Und meine Erfahrungen sind, dass das sehr spannend ist, weil auch gerade am Anfang, so wenn die Leute einem noch nicht so bekannt sind, dann ist das nicht so, oh, die kennen mich und quatschen mich alle voll, sondern dann ist das auch so, hey, dann sitze ich da und die anderen arbeiten, dann arbeite ich vielleicht auch mal ein bisschen intensiver, genau. Und man arbeitet ein bisschen anders, wenn man mit der Absicht woanders hingeht, um was zu erledigen.
Exakt.
Ja. Spannend. Dann für diese Woche haben wir einen Ausblick fürs nächste Mal, aber für diese Woche an die Hörer vielen Dank fürs Zuhören. Alex, vielen Dank, dass du hier in der Sendung bist und warst.
Gerne.
Und wir werden uns nochmal mit dem Thema beschäftigen, was kann man alles machen, um sein eigenes Business zu optimieren, zu streamlinen, das ein bisschen vielleicht weniger arbeitsintensiv, ein bisschen lukrativer zu gestalten. Mit Nachdenken ist ja doch ein spannendes Thema. Also, für die Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer eine gute Woche und nicht vergessen. Es ist ein Dschungel da draußen. Guerilla FM.